Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Im Alter von 20 Jahren langsam in der Atmosphäre verglühen. Das ist doch mal ein schöner Tod, oder? Für die Sonde Cassini. Die hat die vergangenen 2 Jahrzehnte Fotos und Daten vom Saturn geschickt. Sie war da in der Umlaufbahn unterwegs. Und wir sprechen gleich um 16:45 mit einem, der sich heute mit Wehmut von der Sonne verabschiedet hat. Und wir fragen, was denn das Besondere an Cassini war. Pascal Fischer ist heute Abend mit im Studio. Pascal, grüß dich.
Hallo. Hallo.
Dein Thema gleich: geglückte und missglückte Selbstversuche in der Wissenschaft. Wir haben ja gerade von diesem Aal gehört.
Genau, aber nicht nur sowas gibt es. Ne? Es gibt Leute, die lassen sich quasi auf Raketen durch die Gegend schießen, die trinken Bakteriencocktails oder versuchen sich zu erhängen.
Lecker. Schönen Freitag euch. Am Mikrofon Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova.
Was machen diese Typen eigentlich hier? Ja, genau. Sie packen Zitterale an. Ein paar hundert Volt kann einem so ein Vieh einjagen. Der Discovery Channel hat das für sein Format Naked and Afraid XL ernsthaft gemacht. Aber es geht natürlich auch seriös wissenschaftlich. Der Biologe Kenneth Catania von der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee, der wollte die genaue Stromstärke hinter dem ganzen Geschrei herausfinden und hat sich selbst schocken lassen. Immer und immer wieder. Grund für uns, mal zu fragen, wie viel Schmerz halten Wissenschaftler für die Erkenntnis und für den Fortschritt eigentlich so aus? Also erstmal zu diesem Zitteraal-Forscher Pascal Fischer aus unserem Team. Zitterale gibt es im Amazonasgebiet. Hat Kenneth Catania dann einfach einen sehr langen, exotischen Badeurlaub dort gemacht oder wie?
Nee, der ist schön im Labor geblieben. Da hat er sich nämlich einen Spezialapparat gebaut und hingestellt. Den hat er jetzt im Fachblatt Current Biology beschrieben. Ist so eine Box voll Wasser, ausgekleidet mit Aluminium. Naja, und deshalb leitet die natürlich auch Strom. An der Metallbeschichtung hängt wiederum Strommessgerät. Und ja, dann hat der gute Mann seinen Arm reingehalten und einen Zitteraal reingesteckt.
Und musste der den dann ärgern, oder?
Nee, das ist ganz lustig. Die greifen nämlich aktiv an. Das ist sozusagen eine Flucht nach vorne. Der Fisch kommt dann aus dem Wasser, reckt sich so hoch und berührt mit seinem Kinn den Feind an der Luft sozusagen, weil der Strom da besser übertragen wird. Und der Stromkreis schließt sich dann wieder, also über den Arm durch das Wasser zurück zum Aal. Jo, Kenneth Catania war vorsichtig und hat erstmal nur ein kleineres Exemplar genommen.
Ja, also er hatte Respekt vor dem Zitteraal. Ja. War das berechtigt?
Ja, und wie, würde ich sagen. Die Stromstärke bei einem Angriff ist 40 bis 50 Milliampere. Das ist mehr als ein Taser. Zur Einordnung, schon bei 5 bis 10 Milliampere zuckst du ohne Nachdenken zurück. Ja, die Stromstöße, die kommen auch, ja, rhythmisch, muss man sagen, aktivieren deine Schmerzrezeptoren effektiv und intensiv. Das sagt Kenneth Catania im Video der Uni.
It comes in pulses, most certainly activating the pain receptors. Pretty intensively and pretty efficiently. Anybody who's worked on a farm, accidentally walked into the electric fence.
Also sagt er, ist wie der Elektrozaun am Bauernhof, hinterlässt jetzt keine Schäden bei dir körperlich, aber du läufst nicht nochmal an den Zaun.
Gut, wir haben das Beweisvideo. Dieser Mann, der lebt noch. Gibt es sonst noch Experimente, die echt gesundheitsgefährdend waren, außer die mit dem Zitteraal?
Ja, probeweises Erhängen habe ich im Programm. Ansonsten gibt es auch anderes Aua fürs Aha, Bakterien-Shakes trinken oder sich auf Raketen setzen.
Oh. Dann erzähl mal, also welche Forscher wollten sich erhängen?
Das war ein Mann, der rumänische Mediziner Nicolas Minovici im Jahr 1905. Der wollte einfach verstehen, wie sich Erhängen anfühlt und woran man dann stirbt.
Wahrscheinlich am Ersticken, oder nicht?
Nee, eben nicht, sondern dadurch, dass das Hirn nicht mehr genug Blut bekommt. Das hat er auch wirklich bis zur Bewusstlosigkeit getestet. 25 Sekunden hat er ausgehalten in der Schlinge, dann ist er rot und blau geworden mit Ohrensausen.
Okay, der hat überlebt. Wie ist es mit dem Experiment mit dem Bakteriencocktail gelaufen?
Ja, das war der australische Mediziner Barry Marshall. Der wollte nämlich beweisen, dass eben Erregermagen Geschwüre verursachen und eben nicht Stress oder scharfes Essen. Das dachte man damals. Und der gute alte Barry, der hat dann einem magenkranken Patienten so einen infizierten Schleim aus dem Bauch rausgeholt, selbst nochmal schnell Antibiotika gekippt zur Vorsorge und dann diesen Cocktail gesoffen mit Helicobacter pylori drin.
Da kotzt man ja allein vor Ekel schon, oder nicht?
Ja, der Forscher erstmal nicht sofort, aber dann später doch, trotz Antibiotika, eben weil er akut krank wurde. Das hat er dem Nobelpreiskomitee erzählt.
I thought I would have no symptoms, but I was vomiting. A lot of people in the field thought it was a good experiment and went ahead and did it themselves. But I know a colleague from New Zealand, he had it for 3 years. He could not get rid of the bacteria.
Tja, trotzdem haben Kollegen das also nachgemacht. Stichwort Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen. Der Kollege aus Neuseeland leider, der bekam dann 3 Jahre lang Magenprobleme. Barry Marshall ging's besser, der kriegte 2005 den Nobelpreis.
So, jetzt fehlt noch der sich auf Raketen gesetzt hat.
Ja, das war der amerikanische Militärarzt John Paul Stapp. Der wollte zu Flugunfällen forschen. Was machen die mit dem Körper? Okay, das war jetzt keine Rakete, sondern eher so ein Schlitten auf Schienen, aber mit Raketen hinten dran. Und die haben ihn immerhin auf 1000 Stundenkilometer beschleunigt. Und dann rasant abgebremst. Ja, der wollte also gucken, was passiert. Der hat sich echt Knochen gebrochen, der hat sich Prellungen geholt, wäre fast blind geworden. Aber dank ihm gibt's jetzt bessere Schleudersitze und Sicherheitsgurte.
Zitterale, Probe erhängen, Bakterien trinken oder krass abbremsen. Do not try this at home. Pascal Fischer war das mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
20 Jahre wurde sie alt. Cassini, die Sonde, die wurde im Oktober 1997 losgeschickt. Ihr Auftrag: Fotos und Daten vom Saturn zur Erde funken. Sie hat ihre Aufgabe erfüllt und am frühen Nachmittag heute musste sie dann kontrolliert abstürzen. Sie ist in der Atmosphäre des Saturn verglüht. Das war's. Die letzten Minuten mit angesehen hat sich Ulrich Köhler und sein Team. Er ist Planetengeologe des Instituts für Planetenforschung in Berlin. Herr Köhler, was war das für ein Gefühl für Sie, das mit anzusehen?
Naja, da war ein bisschen Wehmut mit dabei, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite sind wir alle glücklich und froh, dass wir mehr als 20 Jahre Teil von diesem Projekt sein durften, als Europäer mit an Bord des größten Raumschiffes, das jemals im Sonnensystem was erkundet hat. Und da ist auch viel hängen geblieben an Wissenschaft, an Emotionen, an tollen Eindrücken. Und insofern überwiegt die Freude.
Was hat man auf den letzten Bildern gesehen?
Na, die letzten Bilder wurden gestern Nachmittag schon gemacht und da sieht man im Grunde genommen nur etwas von den Ringen von oben vom Saturn und von der Wolkendecke, wo etwa dann der Punkt sein wird, wo Cassini in die Atmosphäre eindringen würde. Damit haben wir uns jetzt wissenschaftlich nicht so sehr beschäftigt. Uns haben eigentlich mehr die Sachen aus den vergangenen Jahren, die Eismonde, interessiert und das war ja schon abgeschlossen.
Okay, also man hat gar nicht eine Live-Übertragung gesehen in Videoform von Cassini, wie er da auf Saturn zustürzt.
Richtig, das war auch technisch nicht mehr möglich, weil Bilddaten sind einfach vom Datenumfang so groß, dass man die Kamera dann abgeschaltet hat gestern Nachmittag und sich nur auf die 8 von 12 Experimenten konzentriert hat, die wenig Daten produzieren, aber dafür sehr wichtige Daten, die ganz in der Nähe vom Saturn eben aufgenommen werden konnten, womit man ja früher gar nicht gerechnet hat, dass wir so nah mal rankommen. Also die Teilchenexperimente, die Plasmawellenexperimente und die Magnetfeldexperimente. Und da werden jetzt sicherlich noch tolle Forschungsarbeiten rauskommen.
Das heißt, kurz bevor er in der Atmosphäre verdampft ist, hat er nochmal richtig wichtige Daten hier zu uns rübergeschickt.
Ja, und das Tolle war, man konnte mit dem Rest an Treibstoff, der noch an Bord war, das waren wirklich nur noch ein paar ganz wenige Liter offensichtlich, das Raumschiff noch einigermaßen stabilisieren, als die ersten Windböen praktisch das Raumschiff durchgeschüttelt haben und die Antenne zur Erde ausrichten. So wurde also wirklich buchstäblich bis zur letzten Sekunde Wissenschaft betrieben. Also mehr geht einfach nicht.
So, 20 Jahre lang. Vor 20 Jahren ist die Reise der Sonde Cassini ins All losgegangen. Welche Erkenntnisse waren denn für Sie die spannendsten, die Cassini geliefert hat?
Naja, also wenn Sie jetzt 3 Stunden Zeit haben, dann kann ich Ihnen das alles erzählen. Aber sicherlich mit die herausragendste Erkenntnis war, dass wir festgestellt haben und gelernt haben, dass in über 1 Milliarde Kilometer Entfernung zur Sonne, wo es eigentlich schon sehr kalt ist, wo die Monde Temperaturen von minus 75, 180 Grad an der Oberfläche haben, dass unter manchen dieser Monden Ozeane existieren, zum Teil richtig warme Brühe, in der auch die Substanzen vorhanden sind, aus denen Leben entstehen könnte. Das heißt, dass ganze Dogma, wie Leben im Sonnensystem entstanden ist, im inneren Sonnensystem, auf den erdähnlichen Planeten, ist total ins Wanken geraten. Wir halten es also nicht für ausgeschlossen, dass es da draußen auch denkbar ist. Allerdings natürlich nur sehr einfache Organismen.
Die Sonde hat viel Geld gekostet. Warum wurde sie jetzt gezielt zerstört?
Ja, aus zwei Gründen. Zum einen war eben der Treibstoff zur Neige gegangen. Man würde sie bald nicht mehr kontrollieren können. Und eben weil das, was ich eben geschildert habe, diese Entdeckung an diesem kleinen Mond Enceladus und einem großen Mond Titan mit den Ozeanen war und dort potenzielle Lebensspuren zu finden sind und möglicherweise solche Lebensspuren auch noch an Bord von Cassini sind, bevor die gestartet ist von der Erde, möchte man einfach ganz sicher gehen, dass das Raumschiff nicht auf einem dieser Monde drauf kracht und dann praktisch Lebensformen von der Erde dorthin bringt und das Forschungsergebnis einer zukünftigen Wissenschaftlergeneration verhunzen könnte. Und das war praktisch dann das Todesurteil von Cassini und so hat man das Raumschiff jetzt einfach sauber entsorgt. Da verglüht alles und ist Bestandteil vom Saturn geworden.
Wenn man aus Cassini Weltraumschrott gemacht hätte, dann hätte das eventuell eine zukünftige Mission mit einem neuen Satelliten ja auch gefährdet. Der muss ja dann ausweichen, oder nicht?
Naja, so viel Flugverkehr haben wir am Saturn noch nicht, dass da ein großes Risiko bestanden wäre.
Man weiß aber ja nicht, wo das ist, das Ding dann, oder?
Das ist richtig, ja. Und man denkt heute einfach anders, dass man so eine Mission von Anfang bis zum Ende durchdenkt und dann auch sich Gedanken darüber macht, was passiert zum Schluss. Und wenn ein Planet eine Atmosphäre hat, ist das eigentlich immer eine saubere Lösung. Mit flachen Winkel und hoher Geschwindigkeit eintauchen, dann zerlegt das Ding und verglüht und alles ist gut.
Cassini, die Saturn-Sonde, ist nicht mehr. Planetengeologe Ulrich Köhler hat ihre Karriere mitverfolgt. Und wir sind ein öffentlich-rechtlicher Sender. Ich sag vorsichtshalber dazu, dass es nicht nur Saturn gibt, sondern auch Mediamarkt und Expert.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Morgen startet die Wiesn vom 16. September bis zum 3. Oktober ist Oktoberfest. Also Mors trinken, feiern, auch Karussell fahren natürlich, flirten. Moment, also flirten weiß ich nicht so richtig, ob es eine gute Idee ist, zumindest wenn ihr schwul seid oder auch lesbisch. Denn das Oktoberfestportal im Netz rät der LGBT-Community, seid mal lieber etwas unauffälliger. Erklär uns das, Pascal, was ist da los? Hä?
Naja, dieses Portal hat der Verein Freunde des Münchner Oktoberfests erstellt und auf der Seite gibt es jetzt so eine Kategorie Rosa Tipps und diese Kategorie, die rät dann zu einer, Zitat, gewissen Zurückhaltung auf der Wiesn. Denn nicht jeder Besucher des Oktoberfests sei so tolerant, dass er sich über schwule Männerpaare freuen kann. Und dann geht's weiter. Also einfach Augen und Ohren offen halten, ob ihr für Gesprächsstoff sorgt. Das Bierzelt ist jedenfalls nicht der richtige Ort, um den Menschen Begriffe wie Toleranz und Gleichberechtigung zu erklären.
Oh oh, darüber regen sich bestimmt einige auf, oder nicht?
Ja, ja, klar. Ich bringe einfach mal ein Zitat aus Twitter. User exwuschel fasst die Stimmung da ziemlich sarkastisch zusammen. Zitat, Deutschland 2017, heiraten dürft ihr jetzt, aber haltet euch ja zurück, wenn ihr euch küssen wollt.
Wie finden wir das jetzt?
Ja, ich finde es dann doch ein bisschen lächerlich. Das ist ja jetzt kein moralischer Wertmaßstab von der CSU, sondern eher so eine Regel der Klugheit. Ne? Weiter unten steht dann ja auch, es gibt schwule Wiesen-Events, auf die wird auch noch verlinkt. Rosi und Fischer Vroni zum Beispiel. Ich sehe das ja eher so als Service oder Erinnerung. Ne? Das Portal ist ja nicht schuld, wenn es intolerante Gäste gibt auf der Wiesn.
Schwule sollen sich auf der Wiesn zurückhalten. Das sind die Verhaltenstipps im Netz, die ein wenig für Irritation sorgen momentan.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Erst in 9 Tagen, ungefähr um diese Zeit, also nach 18 Uhr, wissen wir, wer die Gewinner und wer die Verlierer der Bundestagswahl 2017 sind. Und so lange informieren wir euch noch etwas ausführlicher als sonst über die verschiedenen politischen Themen und sprechen auch mit politisch Aktiven, die so in unserem Alter sind. Heute Abend mit Katrin Muus aus Stockelsdorf, das ist in der Nähe von Lübeck, ganz oben im Norden. Sie ist 23, studiert Agrarwissenschaften. Sie ist bei der Landjugend aktiv und arbeitet im Betrieb der Eltern. Und sie interessiert sich, Überraschung, für Agrarpolitik und Ernährung. Hallo Katrin.
Hallo.
Ein Liter Milch, den gibt's beim Discounter zum Teil schon für 70 Cent. Lohnt sich das noch für Landwirte?
Momentan geht das, weil der Milchpreis gerade für Landwirte relativ hoch ist, bei ungefähr 35 Cent. Der Preis ist aber nicht immer so. Vor einem Jahr gab es ein sehr großes Preistief, da war er bei Anfang 20 Cent. Das hat sich für die Landwirte gar nicht gelohnt. Aber auch die 35 Cent sind grenzwertig, weil die Preisspanne zum Verkaufspreis im Laden schon doch recht hoch ist und die Landwirte keinen richtigen Einfluss darauf haben, zu welchem Preis sie ihre Produkte verkaufen möchten, weil der Lebensmitteleinzelhandel dies quasi vorgibt.
Was ist eigentlich, wenn ich meine Milch direkt beim Bauern abhole? Wie viel zahle ich da momentan? Ja, auch nicht diese 35 Cent, von denen du gerade gesprochen hast.
Das ist unterschiedlich von Milchtankstelle zu Milchtankstelle. Das, was ich jetzt so aus meiner Umgebung gehört war ungefähr 1 Euro pro Liter. Und das ist, glaube ich, auch ein relativ gängiger Preis. Wenn man möchte, kann man noch, glaube ich, Kakao dazu holen, wie man mag.
Die Landwirtschaft braucht Subventionen, ne? Sonst kann sie nicht wirtschaftlich arbeiten. Also bist du dafür, dass Subventionen hier bei uns in Deutschland beibehalten werden?
Also generell befürworte ich erstmal das Wort Direktzahlung, weil sie ursprünglich dafür angeschafft wurden, dass die Landwirte Ausgleich für die niedrigen Produktpreise in den Geschäften bekommen. Ob sie dabei behalten werden müssen, ist ein ziemlich schwieriges Thema. Ist ja gerade auch sehr in der Diskussion, weil die neue Agrarpolitik aufgestellt werden soll auf Europaebene. Generell wäre vielleicht ein Wegfall gar nicht schlecht für die Landwirtschaft, da oftmals viele der Zahlungen an die Pferdpächter durchgereicht werden. Viele landwirtschaftliche Betriebe, die pachten ja Flächen und die Pferdpächter wissen, dass es diese Zahlung gibt und dementsprechend werden die Pachtpreise ordentlich hochgesetzt. Von daher, wenn die Pachtpreise runtergehen würden, dann wäre es auf jeden Fall auch möglich, dass die Direktzahlungen ebenfalls runtergehen würden und die Landwirte trotzdem wirtschaften könnten.
Direktzahlung ist im Prinzip einfach nur ein anderes Wort für Subvention.
Ja, Subvention klingt immer so negativ. Es klingt immer so, als wenn die Landwirte das hinterhergeschoben bekommen. Momentan ist es aber auch schwierig ohne die Direktzahlung, weil der ganze Markt darauf ausgelegt ist.
Glaubst du denn wirklich, dass Verpächter nochmal mit ihren Preisen nach unten gehen würden irgendwann? Weil selbst wenn es mehr Wohnungen gibt in Städten, dann gehen ja auch die Mietpreise nicht mehr runter. Sie bleiben höchstens stabil.
Auch eine schwierige Frage. Ja. Also ich hoffe, dass sie runtergehen, weil wenn die Zahlungen quasi für alle Landwirte gleich gekappt werden oder eher schrittweise runtergenommen werden, dann würden die Landwirte ja hoffentlich alle weniger bieten können und dementsprechend müsste der Preis ja eigentlich runtergehen.
Ein Thema, mit dem du dich ganz gut auskennst, finde ich ganz spannend, Smart Farming. Was ist das denn?
Smart Farming ist quasi ein bisschen so wie der Einsatz des Handys im privaten Leben. Genauso kann man zum Beispiel auf dem Trecker ein GPS-System installieren und den Trecker alleine geradeaus in der Spur fahren lassen. Es gibt aber auch schon andere Technologien, dass man zum Beispiel schon mal präziser Pflanzenschutzmittel anwenden kann. Es kann aber zum Beispiel auch präziser gedüngt werden.
Wird das schon viel eingesetzt?
Unterschiedlich. Also mein Betrieb zu Hause zum Beispiel, meine Eltern haben auf jedem Trecker GPS angeschafft. Das ist sehr angenehmes Arbeiten. Man kann viel entspannter auf dem Traktor sitzen, kann entspannt nach hinten gucken, wie die Arbeit läuft. Andere Betriebe haben das aber noch kaum in der Anwendung. Ansonsten könnte es da ruhig aber noch viel mehr Fördermöglichkeiten geben, gerade im Ausbau von diesen neuen Technologien, die diese präzise Arbeit leisten beim Spritzen oder auch beim Düngen.
Jetzt ist in etwas über einer Woche Bundestagswahl, dann irgendwann wird es eine neue Regierung geben. Was müsste denn deiner Meinung nach die nächste Regierung in Sachen Landwirtschaft unbedingt angehen?
Also ein ganz wichtiger Punkt ist auch für mich persönlich, dass auf jeden Fall die Landwirtschaft wieder mehr wertgeschätzt werden muss. Momentan ist sie ja sehr am Pranger und da sollte die Regierung auf jeden Fall etwas tun, um vielleicht auch ein Marketing irgendwie zu unterstützen, dass die Landwirtschaft einfach wieder positiv in der Gesellschaft dargestellt wird, aber auch, dass den Leuten gezeigt wird, wie gut die deutsche Landwirtschaft eigentlich ist. Im weltweiten Vergleich haben wir sehr hohe Standards in der Produktion und auch sehr hohe Kontrollen und auch Begrenzungen und achten darauf, dass es ja auch unseren Tieren gut geht, auch wenn das gerade sehr in der Kritik ist, sieht es in den Stellen sehr gut aus, was viele Menschen leider nicht wissen, weil momentan sehr viel Fake News auch im Internet kursieren.
Katrin Muus aus Schleswig-Holstein ist eine unserer jungen politisch Aktiven.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kurzes fünfminütiges Streitgespräch heute in der Deutschlandfunk Nova Redaktion zwischen mir und unserem Reporter Stefan Beuting. Worum ging's? Es ging um den Parking Day. Der ist heute. Den gibt's seit 12 Jahren. Damals ist er in San Francisco entstanden. Das Ziel ist, einen Parkplatz zu besetzen und zu zeigen, hey, das ist öffentlicher Raum. Damit kann man auch was anderes machen, als ein Auto hinzustellen. Und da prallen so ein wenig zwei Welten aufeinander. Die sagen, Autos raus aus der Innenstadt, wie zum Beispiel Stefan. Und die sagen, Autos und Staus und Kreuz- und Querparken gehört irgendwie in die Innenstadt rein. Das gehört dazu. Wer so nicht leben will, der kann ja gerne rausziehen. Das ist meine Meinung. Mich stören die Autos ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber wir sind ja offen. Unser Autor hat Ideen, wie es anders gehen könnte. Ganz allgemein und am Beispiel Bonn.
Autos. Es gibt viele davon. So viele, dass in einigen deutschen Städten jeder Autofahrer im Jahr über 60 Stunden nicht fährt, sondern steht. Über 60 Stunden. Und das sind nur die Stunden, in denen jemand im Auto sitzt. In der anderen Zeit parkt es und prägt das Stadtbild.
Autos sind so prägend. Wir geben dem Auto in unseren Städten so viel Platz. dass uns das teilweise gar nicht mehr auffällt.
Axel Möhrer-Funk vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Bonn. Damit das mal auffällt, sagt er, darum beteiligt er sich am Parking Day.
Wie viele Flächen wir, wertvolle Flächen wir in den Innenstädten dem stehenden Auto schenken oder auch dem rollenden Auto, das ist unglaublich.
Axel Möhrer-Funk hat 2 Parklücken in einer engen Bonner Straße belegt. Tische, Stühle, Kaffee und die Möglichkeit, mal kurz drüber nachzudenken, ob das mit diesem Vorrang für Autos unbedingt so bleiben muss.
Man kann aber nicht den Autoverkehr einfach verbieten, denn das sind ja Verkehre, die da sind. Die Leute fahren ja nicht aus Spaß in die Innenstadt, sondern sie wollen dahin.
Dort dann aber das Problem? Super enge und vollgeparkte Straßen, Innenstadtstau, Lärm und dreckige Luft. Und jede Stadt hat dann nochmal eine ganz eigene Geschichte. Bonn zum Beispiel, im Osten der Rhein und im Westen eine Bahnlinie. An den paar Brücken und Unterführungen gibt's regelmäßig heftige Verstopfung. Möhrer-Funk hatte da ein paar Ideen. Eine hat mit einer Seilbahn zu tun.
Dass man also von den Höhenlagen staufrei, ganz schnell in 10 Minuten in der Innenstadt ist. Oder dass man eben mit Wassertaxen, Wasserbussen arbeitet, also so einen öffentlichen Nahverkehr auf dem Rhein anbietet, so wie in Venedig, wo ich also immer im Zickzack hin und her beide Rheinufer verbinde, sodass man sehr viel schneller einfach von A nach B kommt.
Dabei hat Bonn noch eine Besonderheit. Es hat einen Cityring, der streckenweise nur in eine Richtung befahrbar ist, kombiniert mit Kreuzungen, wo das Linksabbiegen verboten ist. Das sorgt für massenweise zusätzlichen Verkehr. Täglich aufs Neue merken alle, wie es nicht funktioniert.
Gegenvorschlag ist eben, so eine Art Satellitensystem zu machen. Das heißt, ich fahre auf die Innenstadt zu, kann dort parken, also dass man ein Parkhaus anschließt, und fahre aber auch genauso wieder in die Richtung zurück.
Das zusammen mit Radschnellwegen, auf denen die Leute aus den umliegenden Ortschaften gut in die Stadt kommen können, das wäre die Idee. Kopenhagen hat den Radverkehrsanteil so auf 50% steigern können. Bei Bonn liegt er bei mageren 16.
Sie müssen mal überlegen, dass über 50% der Verkehre in den Städten unter 5 Kilometer sind. Also eine ideale Fahrraddistanz. Und trotzdem werden die mit dem Auto gemacht. Das ist doch Wahnsinn.
Stockholm hat vor ein paar Jahren eine City-Maut eingeführt und damit den Feierabendstau in den Griff bekommen. In Münster liegt die Fahrradquote immerhin zwischen 35% und 40%. Der Stadt und den Bewohnern tut das gut. In Köln hat man das mal ausgerechnet. Die Staus rund um die Stadt haben im letzten Jahr einen volkswirtschaftlichen Schaden verursacht in Höhe von 5 Milliarden Euro. Wer jetzt Stadtplanung so ausrichtet, dass die Autoalternativen besser zum Zug kommen, der könnte am Ende viel Geld sparen und die Stadt wieder etwas ruhiger und luftiger machen, sagt Axel Möhrer-Funk.
Das wäre unsere Vision.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Eigentlich ist das ja fast schon Klischee, ne? Gib keinem Netzwerk deine Digitalfotos, lad nichts auf dubiosen Portalen hoch, sonst wirst du dich beim nächsten Urlaub in Osteuropa auf irgendeinem Plakat wiederfinden, weil die einfach dein Foto genommen haben und mit deinem Gesicht dann Werbung machen, je nach Aussehen Werbung für Babymilch, Lippenstift, Kalaschnikows. Findet ihr das übertrieben? Es passiert tatsächlich und Zach Braff findet es definitiv nicht mehr übertrieben. Zach Braff ist ja der JD aus der Serie Scrubs und er hat so tolle Filme gemacht wie Garden State oder Wish I Was Here und ihn hat es jetzt tatsächlich erwischt. Pascal Fischer, was ist die Story dahinter?
Ja, das geht um Russland. Da ist Zach Braff nämlich auf einem Plakat zu sehen, so hellblaues Krankenhaus-Outfit, lässig baumelt das Stethoskop um seinen Hals und irgendwelche Zertifikatstempel sind auf dem Plakat und kyrillische Buchstaben natürlich.
Achso, er kann es also nicht lesen.
Nee, aber natürlich seine Fans und eine Followerin hat das Bild dann übersetzt und kommentiert. Er werbe dafür ein Medikament, das, Zitat, die männliche Stärke wiederherstellt. Also ein Potenzmittel. Aha. Ja, der Star hat es natürlich mit Humor genommen und kommentiert, ich bin das Gesicht für russische Penisprobleme, Hashtag Blast.
Und das ist kein Einzelfall, oder?
Nein, Herr Günther, ist es nicht. Ne? Haben Braffs Fans nochmal bewiesen und ähnliche Werbung gleich hinterher getwittert. Obama für Sonnencreme, Brad Pitt für Kosmetik. Nur Adrien Grenier, ein Schauspieler, den habe es besser getroffen. Der wirbt nämlich ungefragt für ein Thought Leader Summit, also für so ein Gipfeltreffen der führenden Denker.
Der hat Glück gehabt. Aber in Osteuropa werben Plakate für allerlei Produkte ohne Erlaubnis der Menschen, die da drauf zu sehen sind, wie zum Beispiel Schauspieler Zach Braff. Geile Story, nur total unauffällig, dass er zufällig diesen Herbst eine neue Serie startet. Also als Regisseur und Hauptdarsteller, Alex Ink heißt die, kommt bald raus.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die Bundestagswahl ist gar nicht mehr lange hin. Bei uns hier in Deutschlandfunk Nova stellen wir euch ja schon die ganze Woche vor, welche Pläne die großen Parteien beim Klimaschutz oder bei der Einwanderung, bei der Digitalisierung und so weiter haben. Aber wir wollen die Spitzenpolitiker der Parteien auch mal selbst kennenlernen und haben sie selbst getroffen. Und wollten direkt mal nachhaken. Einmal persönlich und dann natürlich auch zur Politik. Deutschlandfunk Nova-Moderatorin Rahel Kleim, grüß dich.
Moin.
Du hast die Spitzenkandidaten oder auch Generalsekretäre getroffen und zwar allsamt in einem Späti am Berliner Ostkreuz.
Genau.
Und da fangen wir heute mal mit deinem Treffen mit Dietmar Bartsch an. Der ist Spitzenkandidat der Linke zusammen mit Sarah Wagenknecht. Und am Anfang geht es ja immer so ein bisschen ums Persönliche bei den Menschen, die du triffst. Wie ist Didi the Dietmar Bartsch denn so drauf?
Didi the Dietmar Bartsch hat auf mich einen ziemlich lässigen Eindruck gemacht, das kann man nicht anders sagen, hat auch erstmal seine Krawatte abgenommen, als er ankam. Dann haben wir uns ja im Späti getroffen, erstmal einen Radler getrunken und wir machen am Anfang ja immer so, ich würde nie Sätze, so heißt ja auch unsere Serie, die die Politiker dann vorlesen und die müssen die dann mit Ja oder Nein beantworten.
Ich würde nie ein Haus besetzen. Nö.
Nie?
Nö. Also ja.
Gar nicht.
Hier steht, ich würde nie ein Haus besetzen.
Oh, ich bin manchmal auch verwirrt.
Ich würde nie ein Haus besetzen. Nö.
Sie würden.
Ich würde.
Aha, Dietmar Bartsch, der alte Hausbesetzer.
Der alte Hausbesetzer. Also er selbst hat wohl noch keins besetzt, hat er gesagt, aber er war wohl schon mal mit dabei. Und für ihn ist es halt so ein Mittel des zivilen Ungehorsams, um es mal schön wissenschaftlich zu sagen. Er hat sich bei unserem Treffen aber auch ein bisschen beschwert, dass er ein bisschen blass geworden ist.
Ich könnte ein paar Strahlen gebrauchen, um etwas Farbe wieder zu.
Können Sie auf die Sonnenbank gehen?
Nee. Das wäre eine Frage, wen gehen Sie auf die Sonnenbank?
Sie auf die Sonnenbank
gehen? Ich komme von der Ostsee, hallo, da gehe ich auf die Sonnenbank.
Oh, das ist sowieso, natürliche Bräune ist schöner, ne?
Richtig.
Also als alter Strahlsunder Dietmar Bartsch, keine Sonnenbank.
Ihr habt euch da am Ostkreuz getroffen, das gehört zu Berlin-Friedrichshain. Ist ein ziemlich linkes Viertel, wurde ja da viel erkannt?
Ja, es gab schon einige, die stehen geblieben sind, der hängt da auch überall auf Plakaten rum. Ich habe ihn auch am Anfang gefragt, ob er oft angesprochen wird oder ob er auch manchmal angepöbelt wird. Und bisher im Wahlkampf war es ihm tatsächlich noch nicht passiert. Aber tja, als hätte man es geahnt, ne? Bei uns kam dann doch einer.
Hey, Dietmar Bartsch, du bist scheiße!
Hey!
Kannten Sie den auch?
Nee, aber er mich.
Aber er war jetzt nicht der größte Fan.
Also in Friedrichshain gibt es nicht nur linken Fans.
Ne? Aber er hat echt lässig reagiert.
Ja, saulässig, wirklich sehr trocken und witzig, muss man sagen.
Rahel Kleim, jetzt kommen wir mal zum Inhaltlichen. Was ist dir da besonders hängen geblieben in eurem Gespräch?
Also im linken Wahlprogramm, da steht ja drin, der öffentliche Nahverkehr soll langfristig kostenlos werden. Also die Allgemeinheit finanziert das Ganze aus Steuermitteln, egal ob man es jetzt nutzt oder nicht. Und da ist die Linke halt voll dafür.
In einigen Städten, insbesondere in kleineren, da ist das so, dass die Aufwendung, also für Ticketverkauf, für gegebenenfalls Kontrolle, für die Leute, die fahren und sind viel höher, also alles, was dort drumherum ist, als das, was man einnimmt. Deswegen sage ich, das gibt alles keinen Sinn. Darauf kann man verzichten. Jeder kann den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das hat auch ökologische Gründe. Das müssen natürlich auch die entsprechenden Verkehrsmittel sein.
Also, dass das dann nicht jeder toll findet, vor allem wenn du Autofahrer bist und dass man dann trotzdem eine Abgabe zahlen muss, selbst wenn man den Nahverkehr nicht nutzt, das stört die Linken jetzt nicht besonders, hatte ich den Eindruck. Und bis wann sie das jetzt auch umsetzen würden, das konnte Dietmar Bartsch mir jetzt nicht so richtig sagen.
Thema Mindestlohn. Da will ja die Linke eine deutliche Anhebung. Aktuell liegt er bei 8,84 Euro.
Genau, die fordern, dass alle mindestens 12 Euro pro Stunde verdienen. Und die Sorge, dass dann mehr Leute arbeitslos werden, die teilt die Linke halt auch überhaupt nicht. Die sagen, das hat man bei der Einführung vom Mindestlohn auch gesagt und es gab auch nicht mehr Arbeitslose. Also ist eben eine sehr klassische linke Forderung. Was ich aber dabei sehr interessant fand, Dietmar Bartsch hat im Gespräch auch gesagt, es geht gar nicht so richtig drum, jetzt genau 12 Euro zu erreichen. Die setzen das ganz bewusst höher an, damit es halt überhaupt eine Erhöhung gibt. Und die wären dann auch schon zufrieden, wenn es über 10 sind, hatte ich jedenfalls den Eindruck.
Kostenloser Nahverkehr, deutlich höherer Mindestlohn. Das kostet natürlich alles ziemlich viel Geld. Wie wollen die es bezahlen?
Auch eine klassische linke Forderung. Wir nehmen von den Reichen, also so ein bisschen das Robin Hood-Prinzip. Die wollen ja unter anderem eine Vermögenssteuer ab 1 Million. Also wenn du über 1 Million hast, dann musst du, wenn es nach den Linken gibt, 5% davon jedes Jahr abgeben.
Jetzt gibt es ja viele, die sagen, ja, die Linke, die hat schon auch ganz gute Ideen, auch gute Forderungen, aber die Außenpolitik, die geht da gar nicht. Hast du da mal bei Herrn Bartsch nachgehakt?
Ja, die Linke lehnt ja Kampfbeteiligungen der Bundeswehr im Ausland komplett ab, aber auch Auslandseinsätze im Allgemeinen sind sie auch nicht gerade für. Und da wollte ich aber eben auch mal wissen, wenn es jetzt wirklich um Leben und Tod geht, was sollen wir dann machen? Und da wurde es zwischen uns beiden auch ein bisschen hitziger.
Es geht ja um deutsche Soldaten.
Ja, aber ich frage ja nur nach der Alternative. Ob wir da wirklich sagen können, wir halten uns da komplett raus.
Auf gar keinen Fall.
Was würden wir dann machen?
Ich bin für mehr Engagement, aber ich bin voll dagegen, als erstes zu sagen, was machen wir denn mal militärisch? Wo können wir mal ein bisschen schießen? Das ist doch völlig falsch.
Da gibt es doch ein großes Spektrum. Ob man sagt, lass mal hier reingehen oder sagt, wir gehen nirgendwo mehr rein.
Ja, aber was man dann in einem Kriegsfall macht, ob man sich denn tatsächlich immer raushält, da ist er dann nicht so richtig drauf eingegangen?
Nee, nicht so richtig. Also es hörte sich für mich im Gespräch jetzt nicht so unfassbar kategorisch ablehnend an, wie Sie das zum Beispiel im Wahlprogramm schreiben. Und Dietmar Bartsch hat auch erzählt, dass er im Bundestag für einen Einsatz zur Vernichtung der Chemiewaffen in Syrien gestimmt hat. Also kann man jetzt halt auch dann sehen, ne? Aber sie sind halt strikt dagegen, einfach irgendwo einzumarschieren und vor allem auch gegen Waffenlieferungen an Länder wie Saudi-Arabien. Das sagen sie immer wieder.
Rahel Klein hat Dietmar Bartsch, Spitzenkandidat der Linken, in einem Berliner Späti getroffen. Das ganze Interview gibt's als Video auf unserer Facebook-Seite und auf unserer YouTube-Seite. Schaut da mal rein. Und das ist natürlich das erste Interview gewesen. Da kommen noch einige. Sag mal gerade wer?
Nicola Bär, Generalsekretärin von der FDP und als nächstes danach dann der Generalsekretär von der SPD. Aber wir haben auch Alice Weidel von der AfD getroffen und natürlich auch noch von der CDU und von den Grünen. Alle dabei.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Regelmäßig Didgeridoo spielen kann helfen gegen Schnarchen und Schlafstörungen. Hilfreich ist offenbar die spezielle Atemtechnik, die man fürs Didgeridoo spielen lernt. Das hat ein internationales Forscherteam herausgefunden und dafür heute Nacht in Boston einen Ig Nobelpreis bekommen. Die Ig Nobelpreise werden verliehen für kuriose Forschung, die aber seriös gemacht wurde. Ausgezeichnet wurden auch Forscher, die zeigen konnten, dass viele eineiige Zwillinge sich selbst und ihr Geschwister auf Fotos nicht auseinanderhalten können. Außerdem wissen wir dank einer Fledermausstudie aus Brasilien jetzt, dass Kammzahnvampire sich tatsächlich auch von Menschenblut ernähren. Falls ihr jetzt vor Schreck euren Kaffee verschüttet habt, da kann euch ein Ig Nobelpreisträger aus Südkorea einen Tipp geben. Beim Kaffeetragen den Becher von oben festhalten, geradeaus schauen und rückwärts laufen. Oder einfach einen Deckel auf den Kaffee machen. Die Ig Nobelpreise wurden zum 27. Mal verliehen. Geld gibt es für die ausgezeichneten Forscher nicht. Passivrauchen ist ungesund, so weit, so klar. Aber selbst der Zigaretten-Mief in Klamotten, im Teppich oder in Möbeln kann ungesund sein. Das haben Forscher aus den USA herausgefunden. Für ihre Studie haben sie Mäusen monatelang verrauchte Textilien in den Käfig gelegt und regelmäßig Blut-, Gehirn- und Leberproben entnommen. Im Laufe des Experiments zeigten die Mäuse dann erhöhte Entzündungswerte und ein höheres Risiko für Diabetes. Ergebnisse aus Mausstudien lassen sich nicht ohne weiteres auf Menschen übertragen, aber auch deutsche Mediziner weisen darauf hin, dass der kalte Rauch vor allem für Kinder gefährlich sein kann. Darunter versteht man Zigarettenrauchrückstände in Kleidung und Haaren, an den Händen und im Atem von Rauchern. Kinder von Rauchern leiden häufiger unter Bronchitis oder Asthma, selbst wenn die Eltern nur draußen auf dem Balkon oder vor der Haustür rauchen. Davon gehen Ärzte der Universitätsmedizin Göttingen aus. Wie groß die Gefahr für Kinder allerdings genau ist, dazu gibt es bislang noch keine Studien. Impfungen müssen sein. Sich mit Nadeln pieksen zu lassen, ist aber nicht gerade angenehm. Eine neue Technologie könnte aber zumindest dafür sorgen, dass wir nicht ganz so oft mit Spritzen in Kontakt kommen. US-Forscher haben mikroskopisch kleine Kapseln entwickelt, die aussehen wie winzige Schachteln. Die lassen sich mit Impfstoff füllen und versiegeln. Im Fachmagazin Science schreiben die Wissenschaftler, so könnte man viele Impfstoffe auf einmal injizieren. Der Trick dabei, die Kapseln bestehen aus Polymeren, die sich im Blut unterschiedlich schnell auflösen. Deshalb öffnen sie sich nicht sofort, sondern erst nach ein paar Tagen. Getestet haben die Forscher das bisher nur an Mäusen. Für ihr Experiment füllten sie drei verschiedene Arten von Mikrokapseln mit fluoreszierenden Farbstoffen. Das Ergebnis? Die Partikel gaben ihren Inhalt nach vorher definierten Zeiträumen ab, nach 9, 20 und 41 Tagen. Laut den Forschern könnte ihre Technologie irgendwann Auffrischungsimpfungen überflüssig machen. Die Mikrokapseln könnten auch Menschen helfen, die häufig Spritzen bekommen müssen, zum Beispiel Diabetes- oder Krebspatienten.
Deutschlandfunk Nova.
Markennamen, die darf man sich natürlich patentieren lassen, ist doch klar. Es wäre ja witzlos, wenn man eine Marke aufbaut und dann jeder unter dieser Marke Schuhe, Hosen, Kaugummis oder was auch immer verkaufen kann und fett Kohle macht. Aber kann irgendwer die Namensrechte an einem deutschen Philosophen der Aufklärung sichern? Das klingt bekloppt. Hätte es ihn nicht gegeben, Gottfried Wilhelm Leibniz und den gleichnamigen Keks von der Firma Balsen, den Leibniz-Keks. Die will sich jetzt um die Namensrechte mit der Uni Hannover streiten. Warum, Pascal Fischer?
Ja, weil die Uni Hannover wiederum Leibniz-Universität Hannover heißt und wie jede coole Uni hat sie auch einen Hochschulshop mit viel Merchandising-Ware, also Kulis, T-Shirts, Badeenten, Tassen, Tee, Sekt, auch USB-Sticks natürlich. Ja, und online ist das unter leibnizshop.de zu erreichen. Die Uni hat sich mal schnell alle möglichen Schreibweisen davon gesichert und den Namen beim Patentamt angemeldet. Und ja, dagegen wehrt sich jetzt natürlich Balsen.
Das machen die?
Die Firma will diese Anmeldung anfechten vor dem Landgericht Hamburg. Es bestehe nämlich eine Verwechslungsgefahr mit der Marke Leibniz. Also ich dachte echt nur, seriously, ja, will jemand am Kiosk eine Uni kaufen? Will jemand in der Keksdose studieren? Und wenn du dann an diesem Unishop mal so rumguckst, Plätzchen und Gebäck gibt's da gar nicht.
Nee? Vielleicht sollten sie auch Leibniz-Käse einfach ins Regal legen. Dann klappt das. Keks oder Unishop? Das ist hier die Frage. Balsen will die Marke Leibniz komplett schützen lassen. Hier ist Deutschlandfunk Nova. It's a match. Oder es ist kein Match. Und im Zweifel natürlich sowieso gleich weiter swipen. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Sarah Berger ist 32 Jahre alt. Sie ist Schriftstellerin und Fotografin und hat ein Buch über Tinder geschrieben. Halb fiktional, halb real. Und drin stehen ihre eigenen Erfahrungen mit der Dating-App Tinder. Das Buch heißt Match Deleted Tinder Shorts. Und drin stehen vor allem ihre Tinder-Chats. Hallo Sarah.
Hi.
In deinem Buch, da stehen zum Teil echte Anfragen von Männern drin, die dir auf Tinder geschrieben haben. Und du hast dir dann für das Buch kreative literarische Antworten ausgedacht. Hast du mal ein Beispiel für uns?
Ja, zum Beispiel, wenn eine Person fragt, hey, wie geht's? Und meine Figur antwortet dann, ja, ganz gut, naja, geht so, naja, nee, eigentlich schlecht. Und dann beginnt sie die Geschichte zu erzählen davon, dass die Zimmerdecke seit einigen Monaten immer näher gekommen ist und mittlerweile ist sie sozusagen so kurz vor ihrem Gesicht und sie kann sich eigentlich nicht mehr bewegen. Und ja, das fadet dann irgendwann so aus in diesem Gefühl des Gefangenseins. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte in dem Buch.
Das heißt, manche Leute stellen nach deinen Erfahrungen einfach ziemlich dumme oder ziemlich belanglose Fragen am Anfang eines Tinder-Chats.
Naja, es ist halt schwierig, auf solche Fragen zu antworten. Wie geht's? Das ist halt eine Floskel und von diesen Floskeln gibt es halt mehrere. Und irgendwann gingen die mir so ein bisschen auf die Nerven, beziehungsweise ich habe dann gemerkt, innerlich, ich kann darauf nicht reagieren. Und dann habe ich eben angefangen, meinem Gefühl nachzugehen, wie würde ich denn gerne drauf reagieren und habe dann angefangen, diese Texte zu schreiben, um auf der einen Seite natürlich auch ein bisschen humorvoll damit umzugehen oder auch einfach zu zeigen, wir sind irgendwie eine Gesellschaft oder Generation, in der es aber auch super schwierig ist, auch auf so eine Frage wahrheitsgemäß zu antworten, vor allem wenn es irgendwie darum geht, man will sich kennenlernen, aber wer ist man eigentlich und wie intim wird man eigentlich in diesem Kennenlernprozess, wie schnell lernt man sich wirklich kennen?
Hast du das dann aber auch mal im echten Leben, also bei Tinder, richtig ausprobiert mit so einer etwas ausführlicheren Antwort?
Also in reduzierterer Form. Also wenn die Person irgendwie recht schnell deutlich macht, dass sie an so einer einmaligen Begegnung interessiert ist, dann frage ich schon mal so nach im Sinne von, warum schätzt du deinen Wert so ein, dass du nur so viel wert bist, dass man dich nur einmal treffen kann quasi oder so. Also so, aber es ist dann eher so, also jetzt nicht so ausführlich, wie das jetzt im Buch dann ist, sondern eben kleiner mit weniger Text.
Ja, aber du versuchst ja schon, die Leute aus der Reserve zu locken. Macht ja dann auch mehr Spaß, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Du bist noch gar nicht so lange bei Tinder, um selbst Männer kennenzulernen, erst seit Anfang des Jahres. Aber du hast schon ein paar eher unangenehme oder skurrile Erfahrungen gemacht. Was denn zum Beispiel?
Also unangenehm finde ich so Grenzüberschreitungen, also von gesetzten Grenzen, wenn ich jetzt zum Beispiel schon zu irgendwas Nein gesagt habe und dann noch mal sehr oft nachgefragt wird. Oder wenn zum Beispiel in meinem Profil steht, ich bin nicht interessiert an One-Night-Stands und die erste Nachricht ist so im Sinne von, warum willst du keine One-Night-Stands, bist du so frustriert? Also wenn quasi schon so über eine Person schon so geurteilt wird, skurril, so in Chats eher weniger, das ist dann oft dann mit der ersten Begegnung. Also dass man quasi zum Beispiel eine Person da sehr kommunikativ irgendwie im Chat und hat dann aber nicht gesagt, dass die in Realitas nicht so kommunikativ ist, was ich jetzt an sich nicht problematisch finde. Aber wenn man sozusagen eine kommunikative Person erwartet und dann genau das Gegenteil ist. Es ist ja auch irgendwie dann schwierig in dem Moment. Hm.
Wie ist denn das, wenn es ein Match gab und du sprichst den Mann im Chat das erste Mal an? Also es kommt jetzt nicht ein blödes Wie geht's von ihm, sondern du bist die Erste, die schreibt. Wie machst du das dann in der Regel?
Ich gucke mir immer das Profil an, was die so schreiben und versuche dann auf irgendwas einzugehen, was die geschrieben haben. Also manchmal stehen ja irgendwelche Bücher drin oder irgendwelche Interessen oder irgendwas. Und wenn das mich anspricht, also wenn ich dazu irgendwie eine Verbindung habe, dann fange ich halt über diese Verbindung an.
Hm. Aber du hast dich jetzt ausführlicher mit Tinder beschäftigt für dieses Buch. Hast du überhaupt noch Lust drauf?
Also ich finde, es ist immer noch eine der einfachsten Formen, jemanden kennenzulernen. Bei Tinder kann man ja nur mit den Leuten kommunizieren, mit denen man das Match hat. Und bei vielen anderen Online-Dating-Portalen schreiben sich dann halt irgendwie am Tag 40 Männer an. Und das ist einfach zu viel, um sich dann wirklich damit beschäftigen zu können. Also zumindest für mich in meinem Lebensalltag. Hm. Und das finde ich bei Tinder immer noch angenehmer. Also dass man halt schon so eine Grundlage hat. Beide finden irgendwie die Profile ansprechend und da finde ich das halt noch am einfachsten. Aber also meine Lust geht immer so hin und her.
Sarah Bergers Buch Match Deleted Tinder Shorts kommt in 2 Wochen raus. Danke fürs Gespräch. Danke für die Woche, Pascal Fischer.
Ja, auch ich sage Tschüss.
Das war die Redaktionskonferenz am Freitag. Euch ein schönes Wochenende. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.